Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Herzlich willkommen zu Eltern ohne Filter live. Das ist das Besondere heute. Hier in der neuen Ziegelei. Es ist wirklich eine ganz besondere Folge, eine besonders spannende Folge. Das liegt zum einen am Thema, über das wir heute sprechen, aber zum anderen auch wirklich an einer ziemlich spontanen Zusammensetzung. Ich fange einfach mal an. Ich bin Tim, hallo. Ihr kennt mich vielleicht der ein oder andere schon von Instagram. Also ich gehöre schon zum Instagram-Team von Eltern ohne Filter. Hab zwei Kinder, ein dreijähriges und ein sechsjähriges Kind. Und ich bin relativ spontan hier, denn ich bin eingesprungen für Lukas, der leider krank ist. Gute Besserung an Lukas. An dieser Stelle.
Yay, Grüße gehen raus. Ich bin die Katrin, ich bin eine der Hosts von Eltern ohne Filter. Ich lebe in München, ich habe zwei Töchter, die sind 10 und fast 4. Ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist sie schon 4. Und ich lebe zusammen mit meinem Partner und alles Weitere später.
Das heutige Thema, über das wir sprechen wollen, ist ja: Wer macht was und wie teilen wir uns die Aufgaben mit Kindern im Alltag auf? Und passend dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Der ist dann auch krank geworden. Eigentlich wäre das Annika Rösler gewesen. Auch an Sie gehen gute Besserungen, ja, an dieser Stelle raus. Aber wir haben ganz, ganz wunderbaren Ersatz. Marlene Mengi. Ja. Schön, dass du da bist. Auch du gehörst zum Eltern ohne Filter-Team und das kann ich sagen, du hast einen Sohn mit Pflegebedarf, das spielt so bei der Aufgabenverteilung eine Rolle. Du hast einen Mann, der Deutsch nicht als Muttersprache hat, auch das ist nochmal was Besonderes. Ja. So, und wir fangen direkt mal mit so einem kleinen Stimmungsbild an. Jetzt hier im Raum, wer von euch findet denn, dass es zu Hause fair aufgeteilt ist? Einfach jetzt mal Hand hoch. Wir haben auch ein Mikrofon da, das heißt, so, ich mach mal kurz Audiokommentar.
Also drei bis vier Hände.
Ja, ich mach mal Audiokommentar für alle, die die Folge später hören. Es sind doch überwiegend Frauen hier. Ein paar zeigen auf.
Ja, ist gut, können wir offen reden.
Dann mache ich mal die Gegenfrage. Wer findet denn, dass es zu Hause, dass der Partner ruhig ein bisschen mehr machen könnte, dass es noch nicht ganz so fair ist? Ja, das sind schon mehr, so 3, 4, 5 Finger.
Aber entschuldige, Tim, meine Mathematik sagt mir gerade, ja, das geht nicht auf. Also ihr habt das schon mitgekriegt, ne? Die einen, da haben sich 4 gemeldet.
Das
da
kann ja nur bedeuten, dass alle anderen denken, dass sie zu wenig machen. Das wäre das Einzige, was noch offen ist.
Oder die Arme funktionieren nicht so gut.
Ich weiß. Ja, ich frage mal, wer hat sich denn nicht gemeldet aus Angst, dass er dann was sagen muss? Ja, okay.
Das sind die Reste. Okay.
Es ist in Ordnung. Keiner wird hier zum Mitmachen gezwungen.
Aber fürs Stimmungsbild können wir schon mitnehmen, dass die Mehrheit eher findet, es ist unfair zu Hause. Ja, doch, es nicken viele. Nehmen wir mal mit. Finde ich wichtig.
So, zu euch beiden, Katrin und Marlene. Wie ist denn bei euch so der Status quo zu Hause? Was würdet ihr sagen?
Bei uns ist so, mein Mann arbeitet Vollzeit, er arbeitet 40 Stunden die Woche, ich arbeite neuerdings 30 Stunden die Woche. Die Zeit, die ich weniger erwerbsarbeite, verbringe ich mehr mit dem Kind und er macht dafür mehr im Haushalt. Und das passt so für uns.
Wie ist es bei dir aufgeteilt? Ähnlich?
Also wir haben jetzt seit 10 Jahren sind wir Eltern und wir haben sehr stark damit angefangen, es gleichberechtigt machen zu wollen, wobei ich da der Motor war. Also mir war das ganz wichtig, dass mein Partner denselben Bezug zu unseren Kindern hat. Mir ging es erstmal so um diese Bindungsthematik bei der Geschichte. Dann haben wir so ein bisschen Haushalt aufgeteilt, ich die Wäsche, er das Putzen. Haben wir festgestellt, Wäsche ist viel mehr. Oder? Also ich, das ist mir aber auch erst jetzt irgendwann klar geworden. Gut, jetzt sind noch mehr Kinder dazu gekommen, die Wäsche ist größer geworden und weiß ich nicht.
Es hört halt nie auf, die Wäsche irgendwie.
Ja, tatsächlich. Und also man erträgt ein ungeputztes Zimmer auch mal mehr als einen leeren Unterhosenschrank. Also drängt es da auch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich muss am Ende sagen, ich bin unzufrieden. Dieses Mental Load-Thema, dieses, keine Ahnung, letzte Woche war ich 2 Tage in Berlin. Hast du auf dem Schirm, dass am Dienstag, die braucht am Dienstag ihre Sportsachen. So war es, keine Ahnung. Und Achtung, wenn sie eine Strumpfhose anhat, muss sie noch Socken einpacken, weil dann hat sie im Sportunterricht keine Socken. Das sind für mich so ganz typische Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass da beide Gehirne gleich anspringen.
Es ist ja auch das Thema Verantwortung. Wer fühlt sich für was zu Hause verantwortlich? Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Struktur. Ich glaube, das sind Sachen, die man eher noch bei der Frau sieht, wo man irgendwie von Frauen, von Müttern erwartet. Ich kann mich da jetzt als Mann ja aus dem Fenster lehnen, dass sie irgendwie weiß, wie es zu Hause läuft. Und wenn wir Väter das dann auch wissen, dann ist das toll, da werden wir auch viel für gelobt, aber es ist oft, glaube ich, noch nicht selbstverständlich.
Und es nervt mich natürlich kolossal.
Ja, verstehe
ich. Weil ich selber bin ja auch nicht als Mutter auf die Welt gekommen. In diesem Bauch hat mir dieses Kind auch nichts von Sportsachen erzählt, sondern das sind alles Sachen, in die ich reinwachsen musste und wo ich jeden Tag ein bisschen mehr reinwachsen musste und wo ich finde, dass die Väter diesen Job machen müssten.
Du hast dich ja wirklich schon sehr ausgiebig mit dem Thema so gerechte Aufteilung befasst. Was glaubst denn du, woher das kommt, dass man bei Frauen eher denkt, ja, die wissen, wie es geht? Also liegt das an der Biologie, weil die Frau nun mal die ist, die schwanger ist?
Ich sage nein, weil sonst könnten keine schwulen Väter und keine alleinerziehenden Väter den Job gut machen, auch von Baby an. Und wir wissen, dass sie es gut machen. Natürlich sind Rollenbilder in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem, was das betrifft.
Ja. Eigentlich ist es ja auch fast schon tragisch, denn ich habe in einer aktuellen Umfrage gesehen, rund 58% der Männer würden eigentlich gerne mehr machen. Also wenn man sie fragt, sagen sie auch, ich würde schon gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Gleichzeitig der überwiegende Teil der Frauen sagt auch, ich fände es auch gut, wenn mein Partner zu Hause mehr macht. Das heißt also eigentlich, it's a perfect match, würde man sagen, aber es kommt noch nicht so richtig zusammen und vielleicht ist ja unsere Sendung hier heute, unsere Podcast-Folge, so ein ganz, ganz kleiner Teil, der dazu beiträgt, dass diese beiden Welten besser irgendwie zusammenfinden.
Zumindest haben wir uns ja vorgenommen, so ein paar Schlüsselstellen mal aufzuspielen. Aber Tim, magst du noch mal kurz erzählen, wie es ihr macht? Weil wir kennen dich ja auch noch nicht so gut.
Stimmt. Ich wollte noch ganz schnell loswerden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, meldet euch gerne. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben ein Mikrofon, also ihr könnt auch immer gerne irgendwie euch direkt an uns wenden oder eure Sichtweise sagen. So, das wollte ich noch schnell loswerden. Jetzt zu mir, genau, also meine Frau und ich, wir arbeiten beide Vollzeit, haben 2 Kinder, haben auch die Großeltern leider nicht bei uns in der Nähe wohnen. Das heißt also, es ist bei uns schon eine Menge, was so anfällt. Und ich glaube, wir haben es ganz gut aufgeteilt. Wir haben es auch ganz fair aufgeteilt. Witzigerweise, wenn man uns getrennt voneinander befragt, wird jeder von sich behaupten, ja, ich mache schon mehr, ich mache so 60-70%. Nee, 70 glaube ich nicht, aber ich sage mal so 60%.
Wir haben das große Glück, sie nicken zu sehen.
Da sitzt sie übrigens, da hinten links. Das ist meine Frau. Hallo Sarah. Oder ist so, also wir beide würden sagen, ja, wir machen so 60%, nur da merkt man, wenn man zusammenrechnet, dann sind es ja über 100%. Also kann das nicht sein. Was sagst du, Sarah? Habe ich das richtig gesagt? Ist einigermaßen fair, oder?
Jetzt hast du, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, ja. Ja.
Genau, aber es hat auch bei uns schon auch irgendwie ein Zurechtruckeln gegeben. Und wir machen es auch immer mal wieder. Jetzt vor kurzem haben wir es erst gemacht, dass jeder so seine Aufgaben mal aufgeschrieben hat. Weil man dann doch immer merkt, das, was man selber macht, da hat man schnell den Anschein, das ist viel mehr. Und das, was der andere macht, das rechnet man gerne klein. Und
man sieht es nicht so.
Man sieht es nicht so. Ja. Also das Thema Klamotten ausmisten, da dachte ich, das liegt zum Beispiel komplett bei meiner Frau. Da dachte ich, ja, das macht man so nebenbei. Ich musste mich dann eines Besseren belehren lassen und habe gesehen, nee, also so jetzt die Sommerklamotten weg und die Herbstsachen raus und was ist zu klein und so. Das ist ein Riesenthema. Das ist zum Beispiel direkt ein Beispiel, habe ich groß unterschätzt. Ja.
Gut, dass du das einsiehst.
Danke. ja, wir wollen hier heute drüber sprechen, wie kommt man denn zu einer fairen Aufteilung? Eine faire Aufteilung muss ja auch nicht immer unbedingt heißen, dass es 50-50 ist. Es kann ja auch andere Aufteilungen geben. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass beide das Gefühl haben, dass es für sie in Ordnung ist und dass man auch offen irgendwie sowas in einer Partnerschaft ansprechen kann. Ich würde einfach mal sagen, wir springen mal zu dem Punkt, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, wo die ungleiche Aufteilung anfängt, nämlich ja schon bei der Schwangerschaft irgendwie. Da wird ja schon der Grundstein gelegt. Da ist es ja auch meistens so, dass es die Frau ist, die erste ist, die Ratgeber liest und die sich so mental dann auf die Zeit des Kinderhabens vorbereitet, oder?
Ich weiß noch, ich hatte schon Freundinnen, die vor mir Kinder bekommen haben und ich dachte so, ich will nicht so werden, dass die ihren Mann gar nichts machen lassen, dass sie gar nicht abgeben können, dass sie gar nicht die Kontrolle loslassen können. Und habe deswegen meinen Mann gebeten, dass er damals diese Schwangerschafts-App aufs Handy lädt und fand, das war eine wahnsinnig progressive Idee von mir. Und es war auch echt ganz nett, weil er dann halt immer so herkam und gesagt hat, guck mal, heute ist es so groß wie ein Apfelkern oder so. Das fand ich echt süß. Ich finde es jetzt im Nachhinein naiv, weil wir natürlich trotzdem reingerutscht sind in dieses, dass es mir schwerfällt, es manchmal abzugeben und loszulassen. Und dann war, ich finde auch diese Erstausstattung ist so ein Riesenthema. Also damit habe ich mich so viel beschäftigt. Und auch da kann man ja ein bisschen was auslagern. Und der Mann durfte dann den Kinderwagen aussuchen und so. Aber ja, die Ratgeber habe ich gelesen.
Wie war das denn bei dir? Hast du Lust gehabt, irgendwie Nest zu bauen? Hast du dich da eingebracht?
Ja.
Gut.
Ich muss wirklich, ich weiß nicht, ob das schlau war, dass meine Frau im Publikum sitzt. Jetzt, ich bin hier unter ständiger Beobachtung. Bei mir wirklich ein ganz großes Glück. Ich gehöre zu den Letzten, die noch Zivildienst gemacht haben. Und den habe ich damals in einer Kita gemacht. Und hatte daher schon irgendwie Interesse an Kinderthemen. Und auch an so diesem ganzen pädagogischen Unterbau und so. Und tatsächlich bin ich zu Hause eher der sich theoretisch mit dem Thema befasst. Also ich bin der Ratgeber liest. Liegt auch ein bisschen am Job irgendwie. Ich mache jetzt nun sehr viel so zu diesem Familienthema. Und da liegt es natürlich auch ein bisschen dran. Aber ich glaube, bei uns ist das schon in Ordnung. Was ich krass fand während der Schwangerschaft ist die mentale Auseinandersetzung damit, denn ich konnte mich mit Freunden treffen, zu Leuten gehen, die mich nicht kannten und mir hat keiner angesehen, dass ich schwanger war. Das heißt, ich war, während meine Frau schwanger war, war ich immer noch in so Momenten, wo das überhaupt kein Thema war, die Schwangerschaft. Wohingegen es natürlich bei der Schwangeren so ist, dass es irgendwann so ist, dass es jeder sieht und dich auch jeder als Schwangere wahrnimmt. Und ich glaube, da wird schon der Grundstein gelegt mit der Identifikation und ich glaube, auch in Sachen Verantwortung wird da so der erste Schritt gegangen.
Ich habe gerade die Idee, ob in einer wie auch immer gearteten idealen Welt es nicht fair wäre, die Frauen sind 9 Monate schwanger und die ersten 9 Monate mit Baby macht dann der Mann. Wie geil wäre das denn? Ja. Also rein mathematisch fände ich es fair.
Warum nicht? Jetzt müsste man nochmal über Stillen sprechen, wenn man das machen möchte oder wenn das funktioniert. Das, also auch bei uns war es so.
Ja, generell dass, über Körper natürlich. Ja. Mein Mutterschutz nach der Geburt ist also überhaupt keine Frage. Ne? Nur ich finde so vom Gedankenexperiment.
Ja, ja. Ich finde es ja auch ein interessanter erster Schritt. Es gibt ja auch Länder, wo das schon so gehandhabt wird, dass Männer Elternzeit machen müssen.
Ja.
Und ich will jetzt hier gar nicht so abrutschen, dass das hier eine große Männer-Bashing-Veranstaltung wird, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es ist auch so, wenn sowas zum Beispiel einfach festgelegt würde, dass auch Männer Elternzeit machen müssen, dann wird ja auch von Seiten des Arbeitgebers der Druck von den Frauen genommen, wo es heißt, okay, du bist schwanger, du fällst irgendwann aus und der Mann kann dann in der Zeit Karriere machen. Sondern dann ist völlig klar, die Entscheidung für ein Kind heißt auch, beide fallen eine gewisse Zeit im Job aus, denn tatsächlich auch in Deutschland, also es wird besser, keine Frage, aber nur 10% der Männer, die überhaupt Elternzeit machen, machen länger als 2 Monate Elternzeit. Das ist ja echt wenig und sind wir ehrlich, 2 Monate bedeutet einen Monat Reisen und der andere Monat Kita-Eingewöhnung. Das
ja,
heißt also
oder
so,
auf jeden Fall mit der Frau zusammen. Also das ist genau. Eine ganz, ganz super wichtige Stellschraube, finde ich.
Und also für mich war das eine so wichtige, auch eine unglaublich anstrengende Zeit, aber eine wirklich wichtige Zeit, mit den Kindern eine Zeit wirklich alleine zu Hause zu sein. Also ich habe ein halbes Jahr Elternzeit gemacht. Wir hatten also Urlaub hatten wir auch gemeinsam, Eingewöhnung habe ich auch gemacht, also die Klassiker. Aber ich hatte auch ein paar Monate, wo wirklich meine Frau arbeiten war und ich allein zu Hause den Laden geschmissen habe. Und das war für mich auch gut zu sehen, so ich krieg das hin. Und da profitieren wir auch heute noch von, weil wir uns das beide zu Hause zutrauen, den Haushalt auch für eine gewisse Zeit alleine zu schmeißen. Das heißt, es ist kein Problem, wenn sich einer auch mal beruflich oder weil er irgendwie mit Freundinnen irgendwie einen Kurztrip macht oder so, einfach mal ein paar Tage weg ist. Also da muss jetzt nicht das Essen vorher eingetuppert werden oder eine lange Liste geschrieben werden. Und ich glaube, das ist für beide ein schönes Gefühl.
Da wird mich der Blick ins Publikum interessieren. Es sind tatsächlich ja wirklich fast nur Frauen da. Ich zähle, ich glaube, zwei Männer.
Auch das hat ja schon wieder eine gewisse Aussagekraft. Ja.
Wie ist das bei euch? Wir sind heute sehr hetero unterwegs. Wir sprechen jetzt über Männer und Frauen. Verzeiht es, falls Frauen unter euch da sind, die mit Frauen zusammen sind. Aber tatsächlich jetzt die Frage, sind eure Männer alleine mit dem Kind in Elternzeit gewesen? Oder bei wem war das so? Vier. Okay, nein, fünf. Fünf, da, dich habe ich übersehen. Immerhin fünf, okay. Bei mir war es auch so. Und ich, also das war unfassbar wichtig. Und ich erzähle es immer wieder gerne. Ich weiß, es macht nicht jeder Arbeitgeber möglich, aber bei unserer ersten Tochter haben wir halbes Jahr gemacht und fanden es beide ganz furchtbar, weil tatsächlich, wir dachten noch, jeder darf ein halbes Jahr mit dem Kind zu Hause sein. Stellt sich raus, jeder darf ein halbes Jahr arbeiten gehen. Das war die schönere Aufgabe. Und dann haben wir es bei unserer zweiten Tochter so gemacht, dass wir die ersten zwei Monate beide daheim waren und ab da jeder zwei Wochen im Wechseln arbeiten und zwei Wochen zu Hause geblieben ist.
Also das ist so cool. Das ist
super spannend.
Das ist so schön, weil dann hast du halt auch diesen intellektuellen Stimulus, der mir so gefehlt hat.
Du triffst Menschen.
Mein Gehirn war so komplett abtrainiert. Also das ist ja auch ein Muskel, den man trainieren muss. Und wenn da einfach, ich habe da einfach so ein bisschen Stimulation vermisst total. Also ich brauchte irgendwie Input und habe das, also da ging es mir dann auch echt nicht gut damit in dieser Elternzeit, weil ich einfach so, da war noch Corona, also ich war einfach so in dieser Blase und habe mich nur mit Baby beschäftigt und ich hätte so gebraucht, einfach mal ein bisschen wieder zu denken, auch so ein Feedback zu bekommen. Also auch das ist ja so ein Thema, dass es ja schon ein total erfüllender Job ist, natürlich aber auch ein sehr undankbarer Job. Also niemand sagt, oder das Baby kann halt auch noch nicht sprechen und sagen, danke Mama, wie toll du das machst. Und
übrigens ein Argument, das gerne von Vätern, ich kann nicht so viel anfangen
mit dem. Ich bin kein Babyvater.
Ja, ich bin
sorry, aber halt dein Maul. Also was ist das zu sagen, ja, spring nochmal an, wenn es sechs ist, so lange war ich, also Entschuldigung.
Aber ich sage auch, ab dreieinhalb kann ich was mit denen.
Höre ich ganz oft von Vätern, die sagen, ja, also ne, wenn die Eltern sind, dann kann ich mit denen spielen und so. Und davor ist es mir halt zu eintönig. Ja, sorry, für mich war es genauso eintönig. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass Mütter sagen, yay, jeden Tag das Gleiche und stillen und Windelwechsel finde ich ganz grandios. Das finde ich irgendwie
gemein. Wobei umgekehrt, diese Sehnsucht dann nach zwei Wochen arbeiten, zu Hause zu bleiben, das Baby zu kuscheln, ist ja nicht so, dass ich das nicht auch hätte. Das war dann wunderschön. Also in diesem Wechsel, in dieser Parität war es großartig.
Voll cool. Also wenn ich es mir ausmalen könnte oder irgendwann nochmal diese Situation hätte mit Elternzeit, dann am liebsten soll mein Mann das erste Jahr machen und ich das zweite Jahr, weil ich fand dieses erste Babyjahr gar nicht so toll und dann konnte ich halt mit dem Kind was anfangen, als es dann schon so ein Jahr war, wenn
Katrin,
ich still nicht wäre. Ne?
Ich muss noch mal ganz schnell fragen, dieses Zwei-Wochen-Zwei-Wochen-Prinzip, super, aber doch, wie war das bei der Arbeit? Also haben die gesagt, ja cool, dann bist du halt immer zwei Wochen weg und dann kommst du wieder?
Das ist genau der Punkt, dass es natürlich vom Arbeitgeber und von der Art der Arbeit abhängt. Ne? Ich bin Moderatorin, ich moderiere eine Woche und ob das jetzt die Woche, die erste Kalenderwoche oder die dritte ist, oder ne, das war einfach möglich. Und bei ihm ist es genauso, er ist genauso in Schichten eingeteilt gewesen. Ich habe mich mit einer befreundeten Frauenärztin mal drüber unterhalten, die gesagt, ich kann nicht zwei Wochen die Praxis zumachen und dann wieder zwei Wochen aufmachen. Also das ist völlig klar. Ich möchte es trotzdem in die Welt tragen als Option. Also wenn es von den Arbeitgebern her irgendwie oder von der Arbeit her Sinn ergibt, macht es. Es ist toll.
Bei wem war denn der ungleiche Verdienst ein Grund, dass die Frau länger Elternzeit genommen hat als der Partner? Weil, ja, guck mal, ich sehe hier zwei, drei, vier, also ein paar Hände gehen hoch. Das ist nämlich auch meine Wahrnehmung. Und da reden wir davon, dass es auch nicht immer die Partner sind, die irgendwie da keinen Bock drauf haben, sondern dass es eben auch strukturell bedingt ist, wenn, und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, oft die Männer deutlich mehr verdienen oder mehr verdienen als die Frau, dass es auch immer gar nicht so einfach ist zu sagen, dann nehmen wir beide gleich viel Elternzeit. So, du atmest schwer aus.
Katrin sagt immer. Naja, gleich. Ich habe mir das damals auch gedacht. Der einzige Nachteil bei uns immer ist, ne, mit diesem 50-50, dass ich mehr verdiene als mein Mann. Deswegen haben wir es da einfach gehabt. Aber ich finde...
Bei euch ist es andersrum.
Bei uns ist es andersrum als bei sehr vielen gemischtgeschlechtlichen Paaren. Aber tatsächlich, finde ich, muss man es einfach mal ausrechnen und muss wirklich gucken, was würde es denn kosten, wenn der Mann 50% oder 40%, das weiß ich, Elternzeit macht. Und ja, vielleicht sind das dann irgendwie 3.000, 4.000 Euro oder was, die man weniger einnimmt, als wenn die Frau die Zeit machen würde. Und ich finde, es ist die Frage wert zu sagen, sind diese 3.000, 4.000 Euro nicht wert, die Beziehung zu deinem Kind und auch die Investition in deine Partnerschaft. Weil das ist auch bekannt, dass Paare, die gleich sich das aufteilen oder möglichst gleich sich aufteilen, zwar mehr streiten, wir haben es schwerer, aber die Partnerschaften halten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und Partnerschaften, in denen es ungleich aufgeteilt ist, in denen Frauen oft ja automatisch, ne? Ich spreche nicht von denen, die sagen, hey, Mama war schon immer mein großes Ziel, ich wollte nichts anderes werden, ich gehe da drin voll auf. Ne? Das ist nicht der Punkt, sondern es sind die, die es aus dieser Mutterrollen-Automatismus-Geschichte heraus übernehmen und da kommt es oft zu dem Punkt, dass die irgendwann sagen, so, mir reicht's. Tschüss, Schluss.
Ja, ich erlebe das auch sehr oft, dass ganz schnell so gesagt wird, ja, der Mann verdient mehr, das lohnt sich nicht oder das können wir uns nicht leisten, dass er in Elternzeit geht. Wo ich dann immer erstmal so denke, Moment, habt ihr schon mal eure Ausgaben getrackt? Also wisst ihr überhaupt, wie viel ihr im Monat braucht? So, das ist ja erstmal so die Grundvoraussetzung, so ein bisschen die Finanzen checken. Dann kommen noch so ein paar Babyanschaffen dazu. Aber okay, also einfach erstmal schauen, wie viel brauchen wir wirklich und gibt es nicht doch eine Möglichkeit? Und ich finde gerade, also natürlich unter der Voraussetzung, dass man genug zum Leben hat. Also da geht es auch um Privilegien. Ja. Und es ist natürlich auch wichtig, dass, dass einfach Geld zum Leben übrig bleibt. Aber ich finde gerade in dieser wertvollen und ja auch durch doch kurzen Zeit ist es so wichtig, dass man nicht immer nur die finanziell klügste Entscheidung trifft. Also dass man gerade dann nicht immer nur sagt, okay, wie machen wir es, dass am Ende am meisten Geld auf dem Konto ist, sondern wenn es irgendwie anders geht, sei ein paar Monate finanziell irrational, also finanziell, dass man nicht die klügste Entscheidung trifft sozusagen, sondern wenn es irgendwie geht, wenn ihr Reserven habt, wenn ihr auch mal ein paar Monate irgendwie zurückstecken könnt, dann wird es halt nicht irgendwie der Urlaub auf den Malediven oder so, dann mach's irgendwie, dann versuch es zu machen.
Ja, Kinder sind kein ETF-Konto, ne? Da sollte es nicht darum gehen, so wie stelle ich mich finanziell am besten, sondern ich glaube, was du gesagt hast, ist als Investition zu sehen in die Kindbeziehung, das ist total gut. Aber wir haben nicht übersehen, dass es noch eine Meldung aus dem Publikum gab.
Genau, ich wollte euch auch was fragen und zwar, selbst wenn man die Elternzeit gleichberechtigt aufteilt und beide gleich viel arbeiten, gibt es ja immer wieder neue Punkte im Leben von Familien, wo sich neue Aufgaben stellen. Also wer sucht die Kita aus? Dann geht es um die Grundschule. Welche Grundschule ist gut? Und ich habe das Gefühl, dass sich immer Frauen einarbeiten müssen in diese Themen. Also in meiner Wahrnehmung gibt es quasi nur diese Expertenrolle. Die fängt immer wieder neu an. Man muss sie immer wieder neu ausdiskutieren. Und ob ihr da irgendwie einen Tipp habt, wie ihr es macht oder was ihr, ja, ob das bei euch auch so ist, so empfinde ich es zumindest.
Vielen Dank erstmal für die Frage, aber auch für die Überleitung. Ich wollte nämlich auch direkt mal fragen, was ist denn überhaupt diese Care-Arbeit? Also was sind denn überhaupt Aufgaben, die anfallen, die man sich aufteilt? So, aber ich reiche jetzt einfach mal deine Frage an euch beide weiter. Marlene, möchtest du die beantworten?
Ja, gerne, weil ich ja auch so ein bisschen so einen Sonderfall habe. Also bei mir ist es ja so, zum einen, mein Kind ist pflegebedürftig. Das heißt, da fehlt dieser Bereich Gesundheit ist sehr groß und man muss sich auch da in sehr viel einarbeiten. Förderung, Diagnostik und so weiter, Pflegeanträge. Also das ist einfach ein großer Bereich. Und dazu kommt, dass ja mein Mann aus Brasilien eingewandert ist, vor 12 Jahren, der Liebe wegen. Mittlerweile spricht er sehr, sehr gut Deutsch. Also bin ich auch ganz stolz auf ihn. Aber natürlich ist das als Nicht-Muttersprachler, also wenn ihr mal so einen Antrag irgendwie ausgefüllt habt, da komme ja ich schon als Muttersprachlerin mit einigermaßen hohem Bildungsniveau echt an meine Grenzen. Und das finde ich auch, also das ist mir so ein Dorn im Auge, dieses Bürokratiedeutsch. Ich finde es furchtbar. Und auf jeden Fall, daher kommt es natürlich, dass ich das sehr viel übernehme. Das ist einfach klar bei uns. Also alles rund um Kommunikation mache ich. Ich mache auch zum Beispiel die Steuererklärung aus dem Grund. Genau, deswegen ist es bei uns schon sehr, sage ich mal, klassisch verteilt durch diese besonderen Rahmenbedingungen.
Die Ausrede fehlt mir leider zu sagen, ich spreche nicht so gut Deutsch. Ich kann nicht zum Elternabend, da hast du ein Pech.
Ich bin gleich schon sehr gespannt auf dich.
Ja.
Ich glaube, ich lande an dem Punkt, den wir vorhin schon öfter hatten, was meine Familie betrifft, dass ich einfach, ich bin schon immer die neugierige Nase gewesen, die nach vorne geschaut hat. Ich habe mir schon in der zweiten Klasse Gedanken um den Übertritt gemacht, weil ich so bin. Und da habe ich meinem Partner gegenüber einen Vorteil, der uns schlussendlich zum Nachteil gerät, tatsächlich. Das haben wir schon öfter versucht, schon öfter bemerkt, so dass wir tatsächlich ganz aktiv dahin gehen müssen und sagen müssen, Hobby XY ist übrigens dein Job, läuft über deine E-Mail-Adresse, machst du.
Ja.
Aber wir machen es noch nicht konsequent genug, muss ich auch sagen.
Ja. Also bei uns ist es auch so, dass ich finde, wir haben es auch da eigentlich ganz gut aufgeteilt. Ich fühle mich jetzt fast ein bisschen schlecht, weil ich hier die ganze Zeit sitze und sage, nö, bei uns läuft das irgendwie ganz gut. Ich habe aber zum Beispiel das Glück, dass meine Tochter jetzt mit Schlagzeug angefangen hat. Musik ist auch was mich total begeistert. Das heißt, da bin ich auch wirklich mit Leib und Seele hinterher, dass sie das macht. Also so kleine Motivation, das sorgt natürlich bei mir dann auch dafür, dass ich mich da mehr mit einbringe. Unsere beiden Kinder tanzen auch Ballett. Das wiederum ist auch ein Hobby von meiner Frau. Also dadurch hat es sich so organisch ergeben. Oh Gott, und sie meldet sich jetzt gerade. Sie will was sagen. Und
ich frage dich so lange, wer hat denn bei euch die Kita ausgesucht?
Das war meine Frau. Ja, das.
Ich würde gerne ergänzen, wie sich das organisch ergeben hat. Der Research zu dem Schlagzeuglehrer und das Rumfragen und die Termine vereinbaren und das bitte kümmere dich doch darum und hier ist die E-Mail-Adresse.
Ich wusste es. Ich
nicht reinfallen, aber sorry.
Schau mal, Tim.
Es ist doch so gut nicht gelaufen bis hierher. Ja,
da wären doch noch ein paar andere Beispiele. Schwimmkurs.
Sag mal ganz ehrlich, wie ist deine Auffassung? Ist das so, dass das einigermaßen fair verteilt ist, auch so Sachen wie Kita aussuchen, weil auch da ist es wieder so, wenn ich jetzt an mich denke, dann sehe ich mich natürlich, ich war auch mal bei Elternabenden, ich habe auch mal mit Erzieherinnen über diverse Themen gesprochen.
Toll, Tim, aber, toll.
Dankeschön. Ja.
Medaille. Ich glaube, ich bin das auch eher das Strategische, ein paar Schritte vorausdenken. Und es ist dann eher immer, dass es mich dann vielleicht manchmal triggert. Ne? So, wieso hast du denn noch nicht daran gedacht? Wäre doch cool, wenn sie jetzt vielleicht mal ein Hobby anfangen würde. Und das Silbertablett ist dann Mittwoch, wäre doch Schlagzeugunterricht, hast du da Zeit?
Guck mal, und daher, ich bin hier lebendes Beispiel für das Problem. Männer, die sich falsch einschätzen.
Und ich muss auch da wieder sagen, dieses ich bin die Bescheid weiß, mag ich so überhaupt gar nicht. Wie gerne würde ich mich auseinandersetzen über welche Schule, welche Beikost, in welchem Alter sind wir, ja, welches Instrument, sind diese Freunde gut, ab wann Smartphone, keine Ahnung. Da würde ich so gerne viel fundierter mich drüber austauschen. Mit wem mache ich das? Mit meinen Freundinnen.
Ja.
Die Kinder im gleichen Alter haben. Mit denen spreche ich und hole mir Inspiration. Aber mit meinem Partner, klar, schon auch, aber nicht mit der Reibung, die ich mir wünschen würde, nicht mit dem Widerspruch, weil der vertraut mir da, ich mache das schon, ich habe da belegt, da sicher eine gute Souveränität irgendwie an den Start, ich habe auch einen Dickschädel, ja, ich bin da, das ist schon alles gegeben, aber wie sehr würde ich mir da auch mal Widerspruch oder findest du wirklich irgendwie wünschen? Wir haben jemanden, der was dazu sagen möchte. Wie heißt du?
Ich bin Heike.
Hallo.
Und hallo, ich habe 3 Kinder. Ich glaube, was auch so, also bei mir rattert es jetzt so irgendwie die ganze Zeit so parallel so zu diesem ganzen Gespräch, wie das so bei uns ist. Und ich glaube, manchmal hat es vielleicht auch was damit zu tun, welchen Anspruch hat man selber an bestimmte Dinge, also Erziehung oder auch Hobby oder vielleicht auch bei Elternabenden dann manchmal, dass dann, also wenn ich wegfahre ein paar Tage, dann und dann weiß ich, mein Mann macht alles super, der kümmert sich, der geht einkaufen, der kümmert sich wirklich viel und organisiert auch viel, aber wenn dann irgendwie dein Elternabend ist und er ist K.O., dann geht er da nicht hin. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist für mich dann auch manchmal wichtig, zu denken, okay, das ist einfach so. Dann geht halt da einfach keiner hin und es ist auch okay. Also da geht die Welt nicht unter. Das ist,
ich verstehe es komplett. Das ist das, was ich nenne, also sind 100%? Also wenn wir sagen, wir teilen uns die Arbeit auf, 40, 60, 50, 50, was auch immer. Was sind 100%? Ist es der Elternabend? Ist es die Beikost, das ist mein Lieblingsbeispiel aus dem Babyjahr von meiner großen Tochter, wo wir, als sie 6 Monate alt war, uns abgeklatscht haben. Na, er blieb zu Hause, ich bin in die Arbeit gegangen. Das war genau der Zeitpunkt, wo die Beikost eingeführt worden ist. Ich habe schön meine Pastinake und meinen Kürbis weich gekocht, püriert und in Eiswürfelformen eingefroren, damit das Kind frisch gekochtes, selbstgemachten Brei hat. Was sagt mein Partner? Ich gehe Gläschen kaufen. Das war der erste Moment, wo ich schlucken musste, wo ich dachte, okay, ich würde dir jetzt gern diese Breirezepte nochmal unter das Kopfkissen legen. Aber
hast
dann
du es ausgehalten? Oder
ja,
hast du
das war mein erster Schritt zu diesem, was eigentlich heute noch mein Wunsch ist, mach es auf deine Art. Aber es gab nicht genug solche Momente, solche Abklatschmomente, weil wir in den anderen Dingen, glaube ich, mehr im selben Wagen sitzen und ich dann halt das Steuer übernehme.
Wollte ich dazu sagen, ich bin da auch ein bisschen ein Control-Freak, also auch geworden mit den Kindern. Und wenn ich das so und so haben möchte, dann muss ich es natürlich auch umsetzen. Wenn ich das so und so haben möchte und lass meinen Mann das dann entscheiden, dann muss ich das auch aushalten, dass er es anders macht oder gar nicht macht. Ja? Und auch während der Zeit, Babyzeit oder so, dann war ich dann doch so der Control-Freak und wollte bei meinem Baby zu Hause sein. Das war dann schon auch meine Entscheidung. Und,
erinnerst du dich an ein Beispiel, was du ihm, ich sage jetzt mal, nicht zugetraut hast oder zumindest nicht so zugetraut hast, dass es deinen Ansprüchen genügt?
Also jetzt gerade beim Thema zur Schule oder zum Elternabend gehen. Also ich möchte da selber hingehen und die Lehrer sehen oder wenn das Gespräch ist mit den Eltern und so, da möchte ich selber dabei sein. Und da vertraue ich ihm schon, dass er das macht und so, aber ich bin dann schon so ein Control-Freak, dass ich das eigentlich selber halt mitbekommen muss.
Und geht's deinem Mann umgekehrt so? Oder ich nehme jetzt mal Tim mit rein, weil eigentlich würde ich mir halt wünschen, dass dann der Mann sagt, aber wenn du immer zu den Elternabenden gehst, dann lerne ich ja nie die Lehrer kennen. Den Satz habe ich auch noch von keinem Vater gehört.
Er wollte dann schon einmal auch hingehen und so und dann frage ich auch, wie es war und er nimmt halt andere Sachen. Also er nimmt die gleichen Dinge anders auf als ich und so. Und dann denke ich, hätte ich doch mal selber mitgehen sollen. Ja, also es ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich musste auch loslassen. Und er macht es nicht so, wie ich das machen würde. Aber es passt schon, ja. Also das ist, da muss ich mich selber auch manchmal zurücknehmen, weil das ist halt oft mein Ding, dass ich dann halt jemandem anderen aufdrücken möchte.
Aber da so ein Stichwort einzuwerfen, so strategische Inkompetenz ist ja so der Fachbegriff, dass man sich dann gerne drauf zurückzieht und sagt, ach, ich kann es ja eh nicht oder ich mache ja eh nichts
richtig.
Du kannst
es besser.
Du kannst es besser. Mach du mal, Marlene.
Ja, also ich, ja, da springe ich gleich drauf an auf das Thema, weil ich kenne das tatsächlich auch sehr von uns beiden. Also bei meinem Mann ist das dann eben klassischerweise, wenn es um den Elternabend geht, dann sagt er, aber ich kann nicht so gut Deutsch und plötzlich ist auch sein Akzent viel stärker als sonst. Also, wo ich so denke, Junge, nach 12 Jahren in Deutschland, du kannst so gut Deutsch, du kannst da hin. Und dann geht er übrigens auch hin und erzählt mir ganz viel. Also er hat dann ganz, ganz toll auch so Bericht erstattet. Da dachte ich so, cool, das kann er wirklich machen und da kann ich mich drauf verlassen, dass dann der Informationsfluss stimmt. Aber andersrum mache ich das auch sehr gern, diese strategische Inkompetenz anwenden. Das ist echt peinlich. Und ja, aber sobald es halt um irgendwelche handwerklichen Sachen geht, der Papa muss das machen und zwar sogar, also kennt ihr diese Musikbücher, diese Soundbücher, die haben diese Batterien und da muss man halt aber einmal mit einem kleinen Mini-Schraubendreher, das ist wirklich so schnell gemacht und sogar da sage ich dann, ja, das muss der Papa machen.
Das sagt und übrigens die Frau, die die Steuererklärung zu Hause macht und das hinbekommt, aber bei einer Batterie wechseln.
Ja, da sind meine meine Hände plötzlich ganz schlaff und ich kann das gar nicht. Und dann denke ich aber danach, ach, das ist ja ein furchtbares Vorleben für meinen Sohn, dass ich sowas sage und versuche jetzt, das mir abzugewöhnen.
Ich glaube, das ist auch spannend, sich mal die Frage zu stellen, was ist überhaupt Care-Arbeit? Also auch das war bei uns schon des Öfteren Thema, denn wenn ich jetzt zu Hause eine Glühbirne wechsle, wenn ich die Batterie irgendwie in dem Buch wechsle, selbst wenn ich irgendwie einen Samstag unterm Auto liege und da dran rumschraube, damit das Familienauto nun mal fahrtüchtig bleibt, kann man ja sagen, würde ich sagen, ist das ja auch Care-Arbeit. Marlene, du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, als ich dir das erzählt habe mit dem Autoschrauben, du hast gesagt, nee, wenn es Spaß macht, ist es keine Care-Arbeit. Das finde ich eine gute Definition. Also...
Ja, also wenn es dir zu sehr Spaß macht, dann ist es ja ein Hobby.
Ja.
Also Care-Arbeit macht man aus so einem Verpflichtungsgefühl heraus. Ja, und das darf nicht allzu viel Spaß machen.
Nein, Spaß. Na, es hat ja auch dieses Kontinuierliche, finde ich, auf der einen Seite. Und ich finde diese Berührungspunkte mit den Kindern so relevant. Mhm. Klar sitzt in dem Auto auch dein Kind drin und du sorgst für die Sicherheit deines Kindes, wenn du dich um dieses Auto kümmerst. Aber die Wäsche, die ich näher am Kind tatsächlich sehe als das Auto oder der Unterricht oder so, das, was jeden Tag, was immer wieder durchläuft, da sehe ich das Thema Care-Arbeit größer.
Ist das für dich ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, boah, jetzt gib mir mal irgendwie eine Stunde, ich muss jetzt irgendwie am Auto, ich muss da irgendwie einen Filter austauschen oder gib mir mal eine Stunde, ich mache jetzt mal unten in Ruhe die Wäsche?
Ob ich da einen Unterschied sehe? Ich finde, Verschiebbarkeit ist eine Frage. Also kann es auch auf nächste Woche meinetwegen verschoben werden oder ist es notwendig, dass es jetzt passiert? Mhm. Ich merke bei Wäsche tatsächlich bei uns, ich verliere sofort den Anschluss, wenn ich das nicht in aller regelmäßigen Schritten. Ja. Aber ganz ehrlich, ich mache auch Wäsche mit den Kindern. Das kommt für mich noch dazu. Das ist so Einkaufen. Ich sage immer, Einkaufen nimmst Kind mit.
Ja.
Fertig, Schluss. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Das macht dem Kind Spaß. Du hast Quality Time mit deinem Kind. Der Einkauf wird erledigt. Ist nicht unbedingt gern gesehen, dass ich diesen Vorschlag so regelmäßig mache.
Ich sehe es ein bisschen anders. Also für mich ist tatsächlich Care-Arbeit alles, was man unbezahlt zum Wohle der Familie macht. Also ich bin auch saufroh über den Mann, der am Auto schraubt, weil ich es einfach nicht kann und weil wir dieses Auto brauchen, um unsere Familie rumzukutschieren.
Ich habe noch eine Frage an dich. Nämlich, gibt es Themen, wo du zu deiner Frau sagst, hey Moment, das möchte ich machen. Also da nimmst du mir was weg. Also dieses aktiv einfordern. Du hast gesagt, in der Elternzeit bei euch war es zum Beispiel so. Und fallen dir dann andere Beispiele ein?
Was du jetzt meinst, ist, dass es mir in der Elternzeit besonders wichtig war, auch Zeit mit den Kindern alleine zu haben. Ja, genau. Das war mir total wichtig. Auch rückblickend war das, also bin ich total froh, dass ich mir diese Zeit irgendwie genommen habe. Man muss sagen, Entschuldigung, ich komme gleich noch zu anderen Beispielen. Auch das war eine interessante Entwicklung, weil ursprünglich war es so, dass Sarah viel kürzer, meine Frau viel kürzer Elternzeit machen wollte und dann aber gemerkt hat, Mensch, das gefällt ihr gut und sie möchte sich jetzt noch gar nicht von einem kleinen Kind trennen, dass sie es dann auch noch mal um ein paar Monate verlängert hat. Also das gibt's ja auch. Es ist ja nicht nur so, dass das jetzt irgendwie die Partner sind, die sagen so, ich habe keine Lust oder so.
Aber der Punkt ist wieder der, wie reagierst du darauf? Also kannst du nicht als Mann sagen, es ist genauso mein Kind, wie es dein Kind ist? Hat die Frau automatisch das Vorrecht, wenn sie länger Elternzeit nehmen möchte, diese auch nehmen zu dürfen? Oder hast du als Vater nicht dieselben Rechte zu sagen, hey, aber ich möchte, wir haben doch gesagt, dass ich auch. Verstehst du, ist es, so weit will ich immer gehen.
Ja. Also man kann alle nur ermutigen, sich nicht zu schnell darauf zurückfallen zu lassen, zu sagen, okay, ich kann es ja eh nicht, sondern das auch ruhig mal ausdiskutieren und zu sagen, so, ich mach's vielleicht anders und mir ist es aber wichtig, dass ich das mache. Und ich stelle auch fest, also zumindest an unseren Kindern, dass die super gut unterscheiden können. Also bei Opa und Oma läuft es komplett anders als bei uns. Und ich möchte auch nicht wissen, was da alles, zum Beispiel, was jetzt gerade passiert, weil die sind gerade bei Opa und Oma. Wahrscheinlich fressen die gerade Süßigkeiten und gucken Fernsehen. Aber ich stelle fest, sobald dann wieder wir, die Eltern, zu Hause sind, checken die auch, okay, jetzt sind die wieder da, jetzt sind wieder andere Spielregeln. Und so ist es auch bei uns. Das heißt, denen ist auch völlig klar, okay, bei Mama laufen ein paar Sachen so, bei Papa laufen ein paar Sachen so. Also es ist ja auch gar nicht so, dass man die Kinder massiv überfordert, wenn Sachen unterschiedlich laufen.
Ja, und genau diese Erkenntnis hilft mir total loszulassen und meinen Mann auch mehr ran zu lassen, weil es einfach eine absolute Illusion ist, zu denken, dass alle dein Kind gleich behandeln, spätestens wenn du es in die Betreuung gibst. Und ich glaube, das ist auch das größte Geschenk, was man einem Kind mitgeben kann, dass man ihm beibringt, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch wird auch anders ein bisschen mit dir umgehen und so. Das stärkt so eine Resilienz und ich finde das total wichtig und also gerade dieses Thema nochmal Kontrolle abgeben, da hilft mir total, immer mal so in Worst-Case-Szenarien zu denken. Also was kann denn am schlimmsten passieren? Klar, wenn mein Mann jetzt ohne Windeltasche losgehen würde und das Kind dann ganz lang in der schmutzigen Windel sitzen müsste, das fände ich furchtbar, das darf nicht passieren. Aber bei den meisten anderen Sachen ist es doch so, was ist der Worst Case? Okay, dann guckt das Kind halt eine halbe Stunde länger Fernsehen. Oder okay, dann macht mein Mann morgens nicht die Morgenaffirmationen mit dem Kind, wie ich es halt jeden Tag mache. Also meistens ist es ja einfach nicht schlimm und einfach nur anders.
Und ich möchte gerade noch unseren Blick auf die Männer ein bisschen korrigieren, auch wenn ich ja sehr viel schimpfe. Vielleicht machen die ja manche Dinge viel besser.
Meinst du?
Ja, zumindest auf so eine Art anders, dass, glaube ich, das für das Kind einen großen Mehrwert
total bringt. Ja, ja.
Jetzt möchte ich dazu gerne noch mal was sagen oder fragen. Und zwar, also ich kenne diese Selbstbeschreibung auch als Control-Freak oder als die, die neugieriger ist oder die, die dies und das, der dies und das wichtig ist und die zum Elternabend will, weil sie genau wissen will, was da gesagt wurde. Und für mich war das so, ich musste erst begreifen, dass für mich dahinter der Gedanke steckt, dass ich für das Gelingen des Lebens meines Kindes verantwortlich bin. Also ich habe mal zu meinem Mann gesagt, hast du eigentlich das Gefühl, dass du dafür verantwortlich bist, dass dein Kind ein glücklicher Mensch wird? Und dann hat er gesagt, nee, also ich glaube, so für die Startbedingungen und dass es denen bei uns gut geht und so, aber dann kommen ja noch ganz viel außenrum dazu und das haben wir alles gar nicht unter Kontrolle. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Weil ich spüre es zu 150%, ich bin für das Gelingen des Lebens meiner Kinder verantwortlich. Und deswegen möchte ich uns Frauen auch aus dieser Verantwortung entlassen. Wir wären jetzt irgendwie Gatekeeper und wir wären jetzt irgendwie schlimm, weil wir die Männer nicht ranlassen. Nein, der Druck lastet auf uns von allen Seiten, dass das gelungene, großartige Menschen werden und die müssen sportlich schön und alles sein und super in der Schule und studieren. Und das ist unsere Aufgabe. Niemand wird nachher sagen, warum war der Vater da nicht da, als die in der 7. Klasse durchgefallen sind? Und warum hat der dann nicht mehr Zeit? Also wenn wir dahin kommen, dann gerne, dann können wir uns als Control Freaks bezeichnen. Aber bevor das soweit ist, dürfen wir uns selber echt auf die Schulter klopfen, was wir alles leisten.
Richtig, und wir sind irgendwie... Ja, also wir Frauen sind nicht irgendwelche garstigen Biester, die das einfach alles so bei sich behalten wollen und da so die Klauen drum strecken, sondern das hängt ja auch damit zusammen, dass wir das Gefühl haben, dass es auf uns zurückfällt, wenn irgendwas schief läuft. Also wenn das Kind mit einem schmutzigen Shirt in den Kindergarten geht, dann egal, wer es hinbringt, man denkt, die Erzieherinnen sagen, ach, was hat denn die Mutter, ne? Hat die das Kind nicht richtig angezogen, warum wäscht die Wäsche nicht?
Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt nicht anfangen, die Männer genauso zu beurteilen wie die Frauen und auch von den Männern das alles verlangen, dass alles perfekt läuft, sondern andersrum, wenn wir anfangen, die Frauen, die Mütter so zu beurteilen wie Männer. Das heißt, wenn die das Kind mal mit einem schmutzigen T-Shirt zur Kita bringen...
Darf ich doch noch Vater sein?
Ja, dass es dann so ist, dass man genau, wie ich es auch schon selbst erlebt habe, dass es dann heißt, ach, ist ja süß und T-Shirt, wahrscheinlich war der morgen stressig. So, und ich finde, wenn man so auch den Müttern gegenübertreten würde, wäre das viel besser, als wenn man jetzt auch bei Männern anfängt zu sagen, also Mensch, das Kind ist bekleckert und du bringst das so in die Kita, was läuft denn bei dir nicht? Also, versteht ihr, dass man diese Sichtweise bitte einmal so...
Ja, klar. Weniger Druck auf die Mütter, völlig klar.
Ja. Jetzt haben wir, ich glaube, die Probleme ganz gut aufgezeigt. Wie kriege ich es denn jetzt in einer Beziehung gut hin, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie nicht fair, wie es zu Hause zugeht. Wie kriege ich das denn gut hin, das anzusprechen und diesen Zustand zu ändern?
Naja, gut ansprechen, finde ich, hängt für mich eben mit Beziehungspflege zusammen. Also wie gut ist man miteinander im Gespräch, dann sollte es grundsätzlich möglich sein, sowas anzusprechen. Ich finde, das Umsetzen ist das Schwierige. Also ich denke viel über das Wort Kontrolle nach. Ich bilde mir ein, nicht so zu kontrollieren, ne? Stichwort Brei selber kochen oder Gläschen. Und bin trotzdem die dann irgendwie strategisch so vorneweg ist. So dass ich jetzt heute, glaube ich, für mich rausgehe mit, ich glaube, ich trete einen Bereich ab. Also ich werde einfach ein Ministerium abtreten und werde das Gespräch suchen und werde sagen, Schau mal, was hältst du davon, wenn du jetzt in Zukunft, keine Ahnung, der Hobbyminister bist und die Hobbys zum Beispiel der Kinder übernimmst?
Ja.
Genau, das ist auch so immer ein immer genannter Tipp, dass man Aufgaben abgeben soll, und zwar Aufgabenpakete. Also, dass du nicht nur irgendwie zum Hobby bringen abgibst, sondern auch die ganze Kommunikation drumherum, die Ausrüstung fürs Hobby und so weiter. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, bei uns war so ein Thema Mental Load, Hund füttern. Zweimal am Tag das gleiche Gespräch. Hat sie schon was gegessen? Hast du sie schon gefüttert? Soll ich? Und dann habe ich immer gesagt, das ist so laufendes Hintergrundrauschen. Mach du das, und zwar du fütterst sie morgens und abends. Du besorgst auch das Futter, wenn es leer ist, und schaust auch rechtzeitig, dass es leer ist. Und wirklich, ich bin da so streng mit. Ich riskiere lieber, dass sie mal eine Mahlzeit aussetzt,
ja,
als dass ich mich da wieder einmischen muss. Keine Sorge, meinem Hund geht's gut. Die ist gut im Futter. Aber da auch streng sein und zu sagen, nee, sorry, nicht mein Beritt.
Also ich gucke jetzt meine Frau an. Bei uns ist beide so, dass beide immer irgendwie das Gefühl haben, alle müssen alles können. Vielleicht auch nicht immer der beste Weg, weil das natürlich auch die Arbeit erhöht. Ja, da ganz hinten.
Ja, ganz, ganz ideal wäre es natürlich, wenn nicht die Frau dieses Gespräch inszeniert, sondern wir wären, wenn der Mann Ministerien verteilt und auf die Idee kommt, sozusagen das zu inszenieren, weil das ist ja auch Mental Load, so eine Diskussion anzufangen. Genau, also da sind wir eigentlich wirklich fast in allen, auch wenn ich Leute sehe, die das wirklich gut aufgeteilt haben, dann ist doch die Frau, die am Schluss da saß und die Ministerien aufgeteilt hat. Ja. Die, und das ist, glaube ich, so das, genau, und das ist ja dann auch wieder Arbeit im Kopf.
Wir hatten neulich die Situation, ich war morgens weg und ich bekomme dann den Anruf, wo ist denn dies, wo ist denn das, wo ist die Mütze, wo sind die Handschuhe, wo ist das? Es ist völlig klar, wo das ist. Wenn das da nicht ist, weiß ich auch nicht, wo das ist. Und dann einfach zu dem Kind zu sagen, ich finde gerade deine Handschuhe nicht, wir müssen es jetzt schaffen, zur Kita ohne Handschuhe. Punkt. Weil so würde es ich machen. Ja. Ich käme nicht auf die Idee, ihn anzurufen und zu fragen, wo sind die Handschuhe.
Ja. Stimmt. Ja. Hatte ich gesehen, dass es hier noch eine Meldung gab? Ja, bitte.
Ich bin schon eine Generation weiter. Meine Töchter, Entschuldigung, sind 36 und 34, haben selbst schon Kinder. Und ich finde es toll, dass ihr so viel drüber nachdenkt. Mhm. Bei uns war das ganz normal, dass die Frau zu Hause blieb. Das war auch damals vollkommen okay. Und da gab es auch nicht früh einen Kindergartenplatz oder so. Es gab keine andere Möglichkeit. Aber dass man jetzt anders drüber nachdenkt, finde ich klasse. Trotzdem habe ich zum Beispiel alle Themen, die wichtig waren, mit den Kindern, mit meinem Mann besprochen. Und wenig mit den Freundinnen schon auch. Aber da war bei uns schon sehr extrem. Und als ich dann in den Beruf eingestiegen bin, dann war es klar, dass mein Mann viele Aufgaben übernommen hat. Aber ich denke nicht ganz so viele, wie es jetzt in Partnerschaften sind. Also ich finde es gut, dass ihr das jetzt anders macht. Ich sehe es bei meinen Töchtern und finde es gut.
Danke.
Dankeschön. Ihr wart ein ganz, ganz tolles, ein ganz aktives Publikum. Vielen, vielen Dank hier für euren Input und Dankeschön für diese Live-Folge hier mit euch. Vielen Dank.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast der ARD. Neue Folgen erscheinen freitags in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Diese Folge war live aus der neuen Ziegelei in München. Schön, dass ihr mit dabei wart, vor Ort und natürlich hier beim Hören. Eure Hosts waren Katrin Hasselbeck, Tim Winterscheid und Marlene Mengi. Verantwortliche Redakteurin der Folge, Christina Weber. Autor der Folge war ich, Lukas Staus. Und an der Stelle auch nochmal Danke ans Einspringen für alle. Die Postproduktion hat Andreas Bertram übernommen und die Technik vor Ort Hartmann Küffner. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank auch an die neue Ziegelei Zentrum für Kultur und Soziales in München, dass wir bei euch die Folge aufnehmen durften. Und jetzt hier noch ein Podcast-Tipp. Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt vom RBB. Von heute auf morgen ändert sich alles. Die Gesetze, die Regeln und das Leben. Was früher richtig war, ist heute falsch und umgekehrt. Genau so hat es sich für 16 Millionen Menschen angefühlt, die sich nach dem Ende der DDR in einem völlig neuen Land zurechtfinden mussten. Über diese Wendezeit ist schon viel berichtet worden. Aber eine Perspektive ist dabei bisher zu kurz gekommen, und zwar die weibliche. Wie so oft in der Geschichtsschreibung gibt es da eine Lücke und die wird jetzt geschlossen. Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt erzählt von ostdeutschen Frauen, die nach dem Mauerfall ihr Schicksal in die Hände genommen haben. Sie mussten sich beruflich komplett neu orientieren, ungekannte Risiken eingehen und nebenbei ihre Familien zusammenhalten. Wie sie diese krisenreiche Zeit bewältigt haben, ist nicht nur spannend, sondern auch lehrreich und aktueller denn je. Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.